SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und heute geht's bei uns um unbekannte Insekten. Es gibt nämlich unzählige kleinste Mücken, Fliegen und Wespenarten, über die die Wissenschaft noch kaum etwas weiß.
Sie sind so im Verborgenen, wir bezeichnen sie so als die Dark Taxer, die Arten, die im Dunkeln sind und die versuchen wir jetzt ins Licht zu holen.
Sagt der Insektenkundler Lars Krogmann. Mithilfe moderner Methoden kommen Forschende des Naturkundemuseums Stuttgart den Winzlingen immer besser auf die Spur. Mehr dazu später im Interview. Außerdem berichten wir über Hochwasserschutz in New York und wir fragen, was die UN-Dekade der Ozeanforschung den Weltmeeren bringt. Zuerst aber geht's bei uns um Wählen fürs Klima. Überschwemmungen, Hitzewellen, Waldbrände. Der Klimawandel sorgt für Wetterextreme, die uns alle betreffen. Tag für Tag wird deutlich, wie wichtig Klimaschutz und Klimaanpassung sind. Dazu bekennen sich inzwischen auch die meisten großen Parteien. Aber wie ehrgeizig sind sie beim Klimaschutz tatsächlich? Antworten soll ein neues Online-Tool liefern, für das verschiedene Umweltorganisationen Wahlprogramme ausgewertet haben. Damit mischen sie natürlich selbst im Wahlkampf mit. Ohne direkt für eine bestimmte Partei zu werben, machen Sie deutlich, welche Positionen Sie für klimapolitisch richtig halten. Etwa einen schnellen Ausstieg aus Kohle und Verbrennungsmotor. Leonie Schwarzer berichtet.
Die wenigsten Wählerinnen und Wähler haben Zeit, sich durch die seitenlangen Wahlprogramme der Parteien durchzuarbeiten. Unter anderem deshalb haben die Organisation Klimaallianz Deutschland, German Zero und der Naturschutzbund Deutschland ein Online-Tool veröffentlicht. Auf der Website klimawahlcheck.org können sich Interessierte ab jetzt über die Position der Parteien zum Klimaschutz informieren. Aber die AfD fehlt, taucht in der Analyse nicht auf. Christiane Averbeck von der Klimaallianz Deutschland sagt, auf die AfD habe man bewusst verzichtet.
Also wir denken, dass eine Partei, die den menschengemachten Klimawandel leugnet und das Pariser Klimaschutzabkommen ablehnt, brauchen wir nicht auf ihre Klimapolitik hin zu prüfen. Sie haben sogar im Wahlprogramm stehen, dass sie aus dem Pariser Klimaabkommen dass wir aussteigen sollten.
Mit dabei sind FDP, SPD, Grüne, Linke und Union. Wer möchte, klickt sich auf der Website durch verschiedene Themenbereiche, wie zum Beispiel Mobilität oder Energie, und beantwortet Fragen. Soll der Kohleausstieg beschleunigt werden? Auf einer Skala von gar nicht bis vollkommen kann ich dem zustimmen oder eben nicht. Am Ende zeigt die Website dann an, welchen der 5 untersuchten Parteien ich mit meinen Positionen am nächsten bin. Die Umweltorganisationen wollen mit dem Online-Tool keine Wahlempfehlung abgeben, sondern Orientierung bieten. Und sie möchten das Thema Klimaschutz in den Fokus der Bundestagswahl setzen. Auch der Arzt- und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen ist mit seiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen Teil der Klimaallianz. Er sagt,
diese Wahl, die ansteht, ist eine entscheidende. Wir sind die erste Generation, die hautnah miterlebt, wie instabil das Erdsystem wird. Und die letzte, die verhindern kann, dass weitere planetare Kipppunkte überschritten werden.
Die Bundestagswahl 2021 halten die Umweltverbände für eine historische Wahl. Die Beschlüsse der nächsten Bundesregierung würden den Treibhausgasausstoß Deutschlands der nächsten 20 bis 30 Jahre gravierend beeinflussen. Christiane Averbeck.
Die Umsetzung, also des Pariser Klimaabkommens und damit auch die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, muss zu der zentralen Aufgabe der neuen Bundesregierung werden.
Für den Klimawahlcheck haben die Organisationen die Wahlprogramme der Parteien analysiert und bewertet. Das ist anders als beim bekannten Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung. Denn bei dem beantworten die Parteien selbst die aufgestellten Thesen. Und der Klimawahlcheck versucht auch keine neutrale Position einzunehmen. Er zeigt auf, welche Maßnahmen nach Ansicht der Klimaallianz für den Klimaschutz notwendig sind und welche Wahlprogramme dem am nächsten kommen. Wer möchte, kann die klimapolitischen Forderungen natürlich auch selbst nachlesen. Bis zur Bundestagswahl am 26. September ist es ja noch ein bisschen hin.
Global, das Umweltmagazin. Die Klimakrise macht auch den Weltmeeren zu schaffen. Außerdem werden die Meere vermüllt und verschmutzt. Viele Fischbestände werden überfischt. Jede Menge Probleme, für die es schnell Lösungen braucht. Auch mit Hilfe der Wissenschaft. Die Vereinten Nationen haben die kommenden 10 Jahre zur Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung erklärt. Kann so eine UN-Dekade wirklich etwas bringen? Carsten Schabowski hat nachgefragt.
70% der Erde sind mit Wasser bedeckt. Die Ozeane sind direkt oder indirekt Nahrungsquelle für mehr als 3 Milliarden Menschen. Sie sind wichtig für den Welthandel und sie helfen dabei, die Erderwärmung abzumildern. UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte darum gleich zum Start der Dekade der Ozeanforschung im Juni. Die Covid-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich wir sind, wie alles miteinander zusammenhängt und wie sehr wir auf einen gesunden Planeten und einen gesunden Ozean für unser Überleben angewiesen sind. Ohne Wasser kein Leben, das wollen die Vereinten Nationen Menschen noch bewusster machen. Weltweit gibt es im Rahmen der Dekade der Ozeanforschung Podiumsdiskussionen, Workshops und vor allem wissenschaftlichen Austausch. Eine von denen, die bei vielen Veranstaltungen dabei ist, ist Vicky Ferrini. Sie ist Wissenschaftlerin an der Columbia-Universität in New York und erforscht dort den Boden der Ozeane. Auf die Frage, ob solche weltweiten Veranstaltungen der UN etwas bringen, gibt es von ihr ein klares Ja.
Ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil der Ozeandekade, dass so viele verschiedene Gruppen zusammenkommen, auf den verschiedenen Ebenen miteinander sprechen. Das gibt uns mehr Kraft, schneller voranzukommen. Ich selber telefoniere inzwischen regelmäßig mit beispielsweise Wissenschaftlern aus Australien und wir stimmen uns ab. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so.
Ozeane und Meere sind der größte Lebensraum der Erde. Sie müssen schon lange kämpfen. Gegen Umweltbelastung und gegen die Erderwärmung. Ihr Job als Puffer gegen den Klimawandel wird immer schwieriger. Und trotzdem können Wissenschaftler bei dieser Mammutaufgabe eine Menge erreichen, meint Vicky Ferrini.
Es gibt ein Sprichwort: Wenn die Flut kommt, hebt sie alle Boote mit an. Und das passt im übertragenen und im direkten Sinne. Die Bemühungen von wenigen bringen allen etwas. Das ist für mich der Weg, mit diesen großen Aufgaben umzugehen.
Wie groß diese Aufgaben sind und welche Bedeutung das Meer hat, ließ sich schon daran ablesen, wie hart sich die EU und Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen über den Fischfang stritten. Und genau das ist der Punkt bei solchen Veranstaltungen, betont auch Bryce Rucic, Völkerrechtler an der New York University. Er arbeitet auch als Berater für Inselstaaten bei den Vereinten Nationen. Wir müssen verstehen und Länder müssen verstehen, dass alles miteinander zusammenhängt. Wir können nicht nur das Fischereiproblem lösen, sondern wir müssen alle Probleme lösen, die Einfluss auf den Ozean haben. Das scheint auch bei der UN angekommen zu sein. Der Ozean kommt mittlerweile in den UN-Nachhaltigkeitszielen für 2030 vor. Und die wissenschaftliche Ozeandekade, die jetzt im Sommer gestartet ist, scheint wichtiger denn je. Denn nur ein kleiner Teil des Meeres und des Meeresbodens sind überhaupt erforscht.
Sie hören global das Umweltmagazin. Der Klimawandel führt zu steigenden Meeresspiegeln und damit nehmen auch die Gefahren für die Menschen an Land zu. Beispiel Hurricane Sandy. Vielleicht erinnern Sie sich, 2012 hat er im Hafen von New York für 10 Meter Wellen gesorgt. Die Sturmschäden waren gewaltig. Mit Schuld ein gestiegener Meeresspiegel, 30 Zentimeter in 100 Jahren. Und da ist kein Ende in Sicht. Grund genug, den Hochwasserschutz zu verbessern. Dazu gehörte zunächst die schmerzhafte Frage, wo zerstörte Häuser wieder aufgebaut werden sollen. Mark Steinhäuser aus New York, wo der Hochwasserschutz soziale Gräben vertieft.
Für Kimberly White Smalls ist es noch immer schmerzhaft, über ihr altes Haus zu sprechen. Vor 9 Jahren hatte Sandy es überflutet, danach war fast alles zerstört und nicht mehr bewohnbar. Mehrere Jahre hatte Kimberly White Smalls versucht, Hilfsgelder zu bekommen. Die Stadt lehnte das schließlich ab. Begründung: Hochwassergefahr auf dem Grundstück.
Es war schon eine Auseinandersetzung mit der Stadt, ob ich hier bleiben kann. Sie sagten immer wieder, wenn wir nicht umziehen, dann gibt es keine Hilfsgelder.
Unterstützung bekam sie nach langem Kampf dann für ein neues Haus auf Stelzen, 150 Meter entfernt von ihrem alten. Eigentlich ist der gesamte Küstenabschnitt von New York, die sogenannte Rockaway-Halbinsel, von den Folgen des Klimawandels bedroht. Doch nicht alle Anwohner dort bekämen den gleichen Schutz, sagt Gemeinderätin Sonja Mois.
When it comes to the black and brown community,
in schwarzen Nachbarschaften wird der Klimawandel ganz anders gehandhabt. Wir werden da behandelt wie zweite Klasse. Wir zahlen zum Beispiel mehr für die Hochwasserversicherung. Es gibt da einfach große Ungleichheiten.
Aus ihrer Sicht verschärft der Wiederaufbau die sozialen Probleme der Stadt. Weiter westlich wird gegen Hochwasser in New York ganz anders aufgerüstet. Mit schwerem Gerät planieren Bagger am Strand in diesen Tagen das Ufer. Sie schütten tonnenweise Steine auf, bauen neue Buhnen und eine erhöhte Strandpromenade. Das soll New York vor dem Untergang retten, konkret die Strandvillen und die schicken Apartments schützen. Auch in Manhattan hat der Hochwasserschutz lange auf sich warten lassen. Am East River starten jetzt 9 Jahre nach Wirbelsturm Sandy die Bauarbeiten für mobile Flutschutzwände und eine Ufererhöhung. Um Manhattan vor Überflutungen zu schützen, will die Stadt einen Park anheben und bis zu 1000 Bäume fällen. Sehr zum Ärger vieler Anwohner. Edgar Westerhof, US-Direktor bei der Baufirma Arcadis, verteidigt die Pläne. Bäume sind lebenswichtig und Bäume werden dort wieder hinkommen. Aber es ist auch Realität, dass eine Erhöhung wichtig ist, um die Anwohner zu schützen. Das wird die bestehenden Flächen verändern. Das ist etwas, an das wir uns alle gewöhnen müssen. New York, sagt er, dürfe beim Hochwasserschutz keine Zeit mehr verlieren. Seit dem Wirbelsturm im Jahr 2012 hat die Stadt immerhin 3000 Häuser ausbessern oder auf Stelzen neu errichten lassen. Weil manche Gegenden allerdings stark hochwassergefährdet sind, haben längst nicht alle Hausbesitzer die Fördergelder erhalten. In ärmeren Stadtteilen fehlten bis heute Flutschutzwände zur Bucht, kritisiert Gemeinderätin Sonja Meus.
We're still battling that and it's ridiculous that we are.
Dafür kämpfen wir bis heute. Das ist doch absurd. Bis heute ist da gar nichts passiert.
Manche Küstenabschnitte sind besser geschützt als andere. Bis heute gibt es beim Unwetterschutz viele ungelöste Probleme. Die Sorgen vor der nächsten Flut in New York, sie bleiben bei vielen Anwohnern.
Pflanzenexperten in Baden-Württemberg sind alarmiert, weil in Basel kürzlich ein sogenannter Japankäfer gefunden wurde. Er landete in einer Pheromonfalle am Basler Güterbahnhof, also nicht weit von der Schweizer Grenze zu Baden-Württemberg. Ursprünglich stammt die Art aus Japan. In der EU ist der Käfer als prioritärer Schädling eingestuft, weil er große Schäden an Pflanzen anrichten kann.
Experten sind besorgt, weil der Käfer sehr hungrig ist und auf dem Speiseplan wirklich viel steht. Er frisst gerne an Erdbeeren rum, mag aber auch Apfel- und Steinobstbäume, genauso wie Garten- und Sojabohnen, aber auch Mais bis hin zu Weinreben und Rosen, um mal eine Auswahl zu nennen. Und die Käferlarven wiederum, die lieben Graswurzeln und können, wenn viele zusammenkommen, Rasen, Wiesen und Weiden zerstören. Jedoch muss man sagen, bisher wurde noch kein Japankäfer in Baden-Württemberg gefunden. Aber ein Ausbreitungsrisiko besteht, denn es wird vermutet, dass der Käfer, der in Basel gefunden wurde, vom Lago Maggiore stammt. Dort gibt's momentan einen Befall. Jetzt ist der Lago Maggiore von Basel um die 250 Kilometer entfernt, also wenn der Käfer die Strecke schafft, dann kann er auch von Basel rüber nach Lörrach kommen. Gerade durch den Reise- oder Warenverkehr am Oberrhein ist das theoretisch möglich. Aber nochmal, bisher ist in Baden-Württemberg noch kein Japankäfer gesichtet worden. Erwachsene Japankäfer ähneln dem Gartenlaubkäfer und auch einem Mai- und Junikäfer. Sie sind ca. 1 cm groß und haben braune Deckflügel. Das sind die Gemeinsamkeiten. Jetzt der große Unterschied. Der Japankäfer hat am Hinterleib links und rechts 5 weiße Haarbüschel und 2 weiße Haarbüschel am Hinterteil. Das ist wirklich unverkennbar. Außerdem schimmert sein Halsschild grünmetallisch. Wer so einen Käfer entdeckt, den bittet das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg, das unter anderem für den Pflanzenschutz in Baden-Württemberg zuständig ist, den Käfer zu fangen, einzufrieren und sich bei ihnen zu melden. Tobias Koch, SWR Umweltredaktion.
Der Japankäfer ist recht leicht zu erkennen, wir haben es gehört, an den weißen Haarbüscheln und dem grün schimmernden Halsschild. Jetzt schauen wir mal auf Insekten, bei denen sich selbst Fachleute schwer tun, sie zu bestimmen. Dominik Bartuschek über die unbekannte Insektenvielfalt direkt vor unserer Haustür.
Es geht um tausende Arten allein in Deutschland. Winzige Mücken, Fliegen und Wespen. Jedes einzelne Tier kaum größer als ein Staubkorn. Aber Schätzungen zufolge machen diese Gruppen je nach Standort bis zu 3/4 aller Fluginsektenarten aus. Allein schon aufgrund ihrer schieren Menge dürften sie eine entscheidende Rolle für unsere Ökosysteme spielen. Zum Beispiel dienen sie Vögeln und Fledermäusen als Futter. Über viele dieser Mini-Insekten weiß die Wissenschaft fast nichts. Kaum jemand kann sie bestimmen. Es fehlen verlässliche Namen. Über ihre Lebensweise ist meist nur wenig bekannt. Etliche Arten sind noch gar nicht entdeckt. Die Forschung versucht nun, ihnen mit modernen Methoden auf die Spur zu kommen. Möglichst, bevor sie dem Insektensterben zum Opfer fallen.
Darüber habe ich vorab mit dem Insektenkundler Lars Krogmann gesprochen. Er ist Professor für systematische Entomologie an der Uni Hohenheim und übergangsweise wissenschaftlicher Leiter des Naturkundemuseums Stuttgart.
Global. Das Gespräch.
Die meisten von uns kennen ein paar Schmetterlingsarten, die Honigbiene, den Siebenpunkt-Marienkäfer, vielleicht noch ein, zwei Libellen. Wie ist es bei Ihnen als Insektenkundler? Wie viele Insektenarten können Sie mit bloßem Auge auseinanderhalten?
Oh, das ist aber eine sehr schwierige Frage. Es gibt natürlich so wahnsinnig viele Arten. In Deutschland sind es alleine 33.000 Insektenarten. Und die kann ich sicher auch nicht alle bestimmen. Aber ich kann die natürlich in ganz viele Gruppen einordnen. Und wir haben ganz viele Insektengruppen, wo es gar nicht so einfach zu sagen ist, um welche Art es sich handelt. Da spricht man dann von verborgenen Arten, von kryptischen Arten, die nahe miteinander verwandt sind und die wir bisher noch gar nicht richtig aufgelöst haben, diese Komplexe.
Woran liegt das? Die Arten sind so wahnsinnig klein?
Genau, die sind eigentlich, diese problematischen, in der Regel sehr klein, also nur so ein Millimeter groß etwa. Das sind dann kleine parasitische Wespen oder auch kleine parasitische Fliegen oder andere Fliegen- und Mückengruppen.
Also das ist eigentlich eine riesengroße Welt, aber so winzig klein, dass sie versteckt ist.
Genau, sie sind dadurch so im Verborgenen, wir bezeichnen sie so als die Dark Taxa, die Arten, die im Dunkeln sind und die versuchen wir jetzt ins Licht zu holen. Und ich selber arbeite mit verschiedenen Gruppen von Parasitoiden-Wespen. Die sind dadurch noch ganz besonders relevant für die Ökosysteme, weil sie nämlich dafür sorgen, dass andere Insektengruppen nicht überhand nehmen. Und diese Biologie macht man sich auch beispielsweise in der biologischen Schädlingsbekämpfung zunutze. Wenn man nämlich ganz gezielt Wespenarten gegen einzelne Schadinsektenarten einsetzt, dann spart man sich den Einsatz von Pestiziden und kann ganz effizient und sicher diese Arten bekämpfen.
Sie arbeiten ja jetzt mit ganz neuen Methoden, um diese verborgenen Arten zu bestimmen und zu erkennen. Können Sie da mal Beispiele geben? Was für Methoden könnten das sein?
Ja, das sind wirklich ganz unterschiedliche Methoden. Wir haben einmal diese klassischen Methoden, wo wir die äußeren Merkmale uns anschauen. Das machen wir mit ganz hoch vergrößernden Mikroskopen. Häufig sind das Digitalmikroskope, mit denen wir auch gleich dann digitale Fotos machen. Dann verwenden wir rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen, wo wir noch höher vergrößern können. Wir haben aber auch als neue Methode die sogenannte Mikro-CT-Untersuchung. Das sind Röntgenuntersuchungen, wo wir auch das Innere der Tiere aufnehmen können und wo wir dann Bilddaten haben, die wir dreidimensional auswerten können.
Jetzt arbeiten Sie ja auch mit genetischen Methoden. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, das ist heute eigentlich eine ganz wichtige Methode. Da verwenden wir das sogenannte DNA-Barcoding. Das ist ein ganz kleiner Teil des Genoms. Das ist sozusagen ein charakteristischer Bereich, den man so als Fingerabdruck für diese Art dann verwenden kann. Und wir bauen hier so eine Bibliothek für diese Barcodes, für schwierig zu bestimmende Insektenarten. Und diese Barcodes helfen uns auch, neue Arten zu entdecken. Wenn wir nämlich jetzt Gruppen haben, von denen wir dachten, das sei nur eine Art, und die Barcodes können uns dann zeigen, das sind zwei oder drei verschiedene, dann können wir wieder genauer hinschauen, finden vielleicht tatsächlich morphologische Unterschiede, die wir vorher nicht gesehen haben. Im Idealfall können wir auch noch Unterschiede in der Wirtsbiologie finden. Und mit all diesen Daten zusammen können wir dann die Arten unterscheiden und auseinanderhalten.
Welche neuen Arten haben Sie denn hier am Museum mithilfe von neuen Methoden auch schon entdeckt?
Ja, die neueste Art, die wir entdeckt haben, die habe gar nicht ich entdeckt, sondern es war eine Doktorandin von mir, die Marina Moser. Und die hat aus Material, was wir in der Nähe von Tübingen gesammelt haben, da hat sie so eine ganz kleine, wirklich nur 1 Millimeter große Wespe entdeckt. Das ist nur wie so ein kleiner schwarzer Punkt. Wenn man die aber mit höherer Vergrößerung anschaut, dann stellt sie sich fest, dass die am Hinterleib so ganz spezielle Dornen hatte, die es sonst bei diesen Wespen und auch bei anderen Wespen in der Form überhaupt nicht gibt. Das ist also eine völlig neue Struktur, die wir jetzt bei einer neuen Art hier direkt vor der Haustür gefunden haben. Und wir sind jetzt gerade dabei, durch 3D-Modelle herauszufinden, was diese Funktion ist. Wir haben jetzt also so ein Metallwerkzeug mit Kooperationspartnern aus der Industrie basierend auf diesen Dorn entwickelt und wollen jetzt schauen, wie unterscheiden sich dieses Werkzeug im Vergleich zu einem glatten Werkzeug? Was ist genau der mechanische Unterschied? Weil so unterscheidet sich ja auch diese Wespe von allen anderen Arten. Und wir nehmen an, dass die in irgendein spezielles Pflanzenmaterial hineinsticht, in einen Pflanzenstängel oder vielleicht auch in Holz oder in eine Pflanzengalle hinein und dass da diese Haken so eine Art Widerstand bieten können.
Warum ist es denn überhaupt wichtig, jede einzelne kleine winzige Art, die ich mit bloßem Auge gar nicht sehen kann, zu bestimmen und zu beschreiben?
Ja, die Frage höre ich natürlich sehr oft. Es ist natürlich so, dass eigentlich jede Art das Recht auf ein Überleben hat. Und wenn wir Artenschutz ernst meinen und betreiben, müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass alle Arten, die bei uns vorkommen, auch zukünftig hier überleben können. Und es ist auch so, dass das Ökosystem eigentlich wie so ein großes Puzzle ist, wo jedes Puzzleteil natürlich eine bestimmte Aufgabe hat. Und nur weil wir eine Art nicht kennen, heißt es nicht, dass sie nicht auch eine wichtige ökologische Funktion hat. Und es wäre eigentlich fahrlässig zu sagen, alles, was wir nicht kennen, können wir ruhig aussterben lassen, weil natürlich von diesen Arten vielleicht auch Arten direkt abhängen, die für uns wieder eine große Bedeutung haben. Und deshalb erhoffen wir uns natürlich nicht nur neue Namen jetzt, dass wir also weitere Namen haben für diese Insekten, sondern wir wollen natürlich auch wissen, was machen diese Insekten im Gegensatz zu denen, die wir schon kannten und welche Bedeutung hat es für die Ökosysteme, auch für uns. Und dann, wenn wir diese Informationen haben, können wir natürlich zukünftig solche Insekten auch besser schützen, weil wir dann wissen, die brauchen diese Pflanzen, die brauchen diese Insekten, die brauchen diese Lebensräume und die müssen wir erhalten.
Der Insektenkundler Lars Krugmann vom Naturkundemuseum Stuttgart. Mit Hilfe moderner Methoden finden Forschende immer mehr heraus über winzige, weitgehend unbekannte Insekten. Insektenkunde für Einsteiger gibt's beim Insektensommer des Naturschutzbunds NABU. An diesem Wochenende startet die diesjährige Mitmachaktion in die zweite Runde. Die Naturschützer rufen dazu auf, Insekten zu beobachten, zu zählen und zu melden. Wie genau das funktioniert, erklärt Susanne Henn.
Es gibt mehr als 1 Million verschiedener Insektenarten und sie fliegen, summen und brummen auf der ganzen Welt. Zumindest theoretisch. Denn in der Praxis geht ihre Anzahl seit Jahren zurück, zum Teil dramatisch. Wer lebt denn noch bei uns und wie viele Exemplare gibt es? Bei der Beantwortung dieser Fragen soll der NABU-Insektensommer helfen. Gezählt wird genau 1 Stunde lang, wo immer man Lust hat. Das kann der eigene Garten sein, ein Park, eine Wiese, ein Feld oder auch das Ufer eines Sees oder Flusses. Wichtig ist nur, dass man diese 1 Stunde lang am selben Ort bleibt und nur die Insekten zählt, die man zum selben Zeitpunkt sieht. Fliegt zum Beispiel eine Wespe vorbei? Dann zählt nur die, es sei denn, man sieht im selben Moment noch ein paar andere. Fliegt 10 Minuten später aber wieder eine vorbei, dann zählt die nicht, denn theoretisch könnte es ja dieselbe sein. Insekten zu zählen erfordert etwas mehr Aufwand als das Zählen von Vögeln, denn sie sind oft nicht sofort zu sehen. Käfer, Wanzen und Co. verstecken sich gerne in Blumentöpfen oder auch unter Steinen. Da ist aktives Suchen gefragt, also die Steine gerne auch mal umdrehen. Gefühlt gibt es unendlich viele Insektenarten und jedes gesichtete Exemplar darf auch gemeldet werden. Der NABU empfiehlt aber, sich auf 8 sogenannte Kernarten zu konzentrieren, nach denen man auf jeden Fall Ausschau halten soll. Dazu gehören in der Augustaktion etwa der Schwalbenschwanz, die Ackerhummel und der 7-Punkt-Marienkäfer. Gerade auf letzteren sollte im August besonders geachtet werden, auch um herauszufinden, ob und wie weit er schon vom asiatischen Marienkäfer verdrängt wurde. Diese extrem gefräßige Art wurde hier Ende der 80er Jahre zur biologischen Bekämpfung von Blattläusen eingesetzt, ist von den Gewächshäusern ins Freiland ausgewandert und fühlt sich offensichtlich richtig wohl. Wer mit dem Zählen fertig ist, kann seine gesammelten Daten über ein Online-Formular oder eine spezielle, kostenlose NABU-App melden. Und wer alle Infos noch einmal nachlesen möchte, der hat dazu Gelegenheit auf www.insektensommer.de. Gezählt wird übrigens bis zum 15. August.
Tipp des NABU, am besten auch eine Lupe einpacken oder einen Fotoapparat mit Naheinstellung, das hilft beim Bestimmen. Das war Global, das Umweltmagazin. Viel Spaß beim Insektenzählen, wünscht Stefanie Peik.